RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 25. April 2017. Die Stimme Nations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Im Blickpunkt wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Nuno Nursiah, Sri Unun und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident weiter den Bau einer Autofabrik in Westjavaein. Japan unterstützt Indonesien dabei, Mitglied des UN-Sicherheitsrates zu werden. Asiatisch-Pazifisches Pfadfinderkomitee schätzen die indonesischen Pfadfinder. Der Islamische Wirtschaftskongress wird ein Momentum, um die Wirtschaftsbasis Indonesiens zu stärken. Die indonesische Textilienindustrie hat das Potenzial, den Überschuss zu erreichen. Die Stadtregierung Palmarin möchte Städtepartnerschaft mit Indonesien durchführen. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo weihte heute Morgen in dem Industriegebiet in Bekasi, West Java, den Bau der Autofabrik PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia ein. In seiner Rede betonte Präsident Joko Widodo, dass die Investition sehr wichtig für einen Staat sei. Die Regierung müsse deshalb darum weiter sich bemühen, die Investitionen, die direkten Auswirkungen für die indonesischen Bürger bringen, zu vereinfachen, sagte Präsident weiter. Durch die Investitionen werden viele Arbeitsplätze für die Bürger vorhanden sein. Die Autofabrik von PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia kann 16.000 Autos pro Jahr herstellen und hat den Investitionswert im Wert von 5.075 Milliarden US-Dollar. Der Bau der Autofabrik PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia werde 3.000 Leute anstellen, fügte Präsident hinzu. Der indonesische Präsident Joko Widodo schätzt die Unterstützung der japanischen Regierung, nicht ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates zu werden. Wie der indonesische Kabinettssekretär Pramono Anung kürzlich in Jakarta sagte, bedankt der Präsident sich bei allen Seiten für die Unterstützung dazu. Vorher hat der japanische Premierminister Shinzo Abe seine Unterstützung für Indonesien zum Ausdruck gebracht, als er Indonesien besuchte. Im Zufolge habe die indonesische Regierung Gespräche mit einigen Ländern geführt, um sie zur Hilfe für die indonesische Position im UN-Sicherheitsrat aufzufordern. Präsident Joko Widodo beobachtet die Entwicklung für Indonesien weiter. Der Leiter des Asiatisch-Pazifischen Pfadfinderkomitees, Paul Parkinson, setzt die Rolle der indonesischen Pfadfinder bei weltweiten Pfadfinderprogrammen. Indonesien besitzt eine Hälfte der weltweiten Pfadfindermitglieder, So does das Pfadfinder Committee the Indonesian Pfadfinder sehr respektiert. Dies sagte Paul Parkinson gestern bei der Gipfelkonferenz der Asiatisch-Pazifischen Pfadfinderleiter gestern in Sanur auf Bali. Der Ausschussleiter der Gipfelkonferenz, Brata T. Harjo Subroto, sagte, dass die indonesischen Pfadfinder in der Weltpfadfinderorganisation sehr berücksichtigt werden. Denn Indonesien ist das einzige Land von 162 Mitgliedern der Weltpfadfinderorganisation NSO, das die meisten Mitglieder auf der Welt hat. Im Jahr 2023 setzen sich die Indonesien Pfadfinder zum Ziel, etwa 22,7 Millionen Mitglieder besitzen zu können. Der Leiter des Indonesian Ulema Rats MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, erklärte gestern in Jakarta vor der Presse der Islamische Wirtschaftskongress, der vom 22. bis 24. April stattfand, sei ein Momentum, die Wirtschaftsbasis der indonesischen Muslimen zu stärken. Der indonesische Ulemarat MUI rufe die Vertretungsbüro von MUI in ganz Indonesien, die Nichtregierungsorganisationen und die islamischen Internatsschulen auf, zusammenzuarbeiten, um die Wirtschaftslage der indonesischen Muslimen zu stärken, sagte Ma'ruf Amin weiter. Wenn die Mikro-, Klein- und Mittelständischen Unternehmen nicht sich vereinigen würde, werde die indonesische Wirtschaftslage nicht stark sein. Die gerechte Wirtschaft Indonesiens, die Wohlfahrt für alle bringen könne, sei deshalb nötig, sagte Ma'ruf Amin weiter. Der Leiter der MUI-Kommission für die Befähigung der muslimischen Gemeinden Indonesiens, M. Azrul Tanjung, betonte, dass die indonesische Regierung die gerechten Wirtschaftsentwicklungsprogramme in ganz Indonesien durchführen müsse. Um das gerechte Wirtschaftswachstum zu verwirklichen, sei der Gesetzentwurf über das indonesische Wirtschaftssystem nötig, fügte Azrul Tanjung hinzu. Die inländische Textilienindustrie setzt ein Ziel, am Ende des Jahres 2017 einen Überschuss im Wert von 5 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Der Leiter der Indonesian Textilienindustrie Association, Ade Sudrajat, erklärte gestern in Jakarta vor der Presse, das Ziel des Jahres 2016 sei, dass nur 4,6 Milliarden US-Dollar erreichte. Ade Sudrajat ist optimistisch, dass Indonesien das Ziel dieses Jahres erreichen könne, da der indonesische Textilienexport in die USA und nach Europa in den ersten 4 Monaten des Jahres 2017 bedeutungsvoll steige. Ade Sudrajat hält diese Leistung für positiv, da Indonesien keinen besonderen Handelszugang in den zwei Kontinenten habe. Der indonesische Textilienexport steige wegen der Verbesserung der Konkurrenzkraft der indonesischen Textilienprodukte, sagte Ade Sudrajat weiter. Der Bürgermeister von Palmarin in Senegal, George Fay, teilte gestern in Dakar dem indonesischen Botschafter in Senegal, Mansur Pangeran Demunsch, der Stadtregierung Palmarin, mit. Um mit den indonesischen Städten die Städtepartnerschaft durchzuführen. Dies soll dazu dienen, im Landwirtschaft, Technologie, Bildungs- und Tourismusbereich zusammenzuarbeiten, wie die Menschenressourcen sowie die Meeresressourcen zu bearbeiten. Kürzlich machte der indonesische Botschafter in Senegal, Mansur Pangeran, einen Dienstbesuch in Palmarin, um die Möglichkeit zur Zusammenarbeit außer der Stadt Dakar im Wirtschaft- und Handelsbereich zu prüfen. Bürgermeister George Fay brachte vor der Presse zum Ausdruck, die Stadtregierung Palmarin hoffe, dass die Ankunft des indonesischen Botschafters in Palmarin die Zusammenarbeitsmöglichkeit im Wirtschaftsbereich zwischen Palmarin und Indonesien schaffen werde. Bürgermeister George Fay hielt Indonesien für ein modernes Land im Wirtschaft- und Handelsbereich. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.104,58 Rupiah. Der Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13.205,79 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.274 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 26 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, der Kommentar hat heute wird Präsident das Kabinett wieder umbilden zum Thema. Der Plan zur Umbildung des Kabinetts entsteht wieder. Als Präsident am Samstag letzter Woche den Wirtschaftskongress der Islamischen Ulema Indonesiens MUI eröffnete. Bei der Gelegenheit brachte Präsident Joko Widodo zum Ausdruck, dass die Regierung ein Ziel setze, in diesem Jahr den indonesischen Bürgern 5 Millionen Bodenzertifikate zu verteilen. Planmäßig wird die Zahl der verteilten Bodenzertifikate vom Jahr zu Jahr steigen. Einige Minister sind aber der Meinung, dass das Ziel zu hoch ist. Präsident hat aber damit kein Problem. Wenn die Minister nicht in der Lage wären, dieses Ziel zu erreichen, muss dann eine Kabinettsumbildung nötig sein. Wahrscheinlich hält Präsident die Kabinettsumbildung für die beste Weise, um dieses Ziel zu erreichen. Seit Anfang seiner Regierung, am 20. Oktober 2014, hat Präsident Jokowi sein Kabinett zweimal umgebildet. Die erste Kabinettsumbildung war am 12. August 2015. Dabei ernannte Präsident Joko Widodo 6 neue Minister. Die zweite war am 27. Juli 2016. Die Präsident im Presidential Palace in Jakarta bekan Mahte. Bei einem Interview mit einer privaten Fernsehstation im Jahr 2016 beschrieb Präsident Joko Widodo die Kriterien für seine idealen Minister. Der Minister muss schnell über ein Problem reagieren, mutig sein, das Risiko zu nehmen und gute geschäftsführende Fähigkeit haben. Dies bedeutet, dass die Minister die Probleme identifizieren können, um richtige Maßnahmen zu treffen. Präsident Joko Widodo zufolge gründe sich die Kabinettsumbildung auf die Arbeitsleistung. Der indonesische Vizepräsident reagierte über die Aussage des Präsidenten über die Kabinettsumbildung. Vizepräsidenten Yusuf Kalla zufolge sei die Kabinettsumbildung das Vorrecht des Präsidenten. Präsident könne das Kabinett umbilden, wenn Präsident über die Arbeitsleistung seines Ministers nicht zufrieden wäre. Es sei sehr zu hoffen, dass die Arbeitsleistung durch die Kabinettsumbildung besser sein werde, sagte Yusuf Kalla weiter. Die Kabinettsumbildung ist das Vorrecht des Präsidenten. Die Kabinettsumbildung ist auch ein Muss, wenn die Arbeitsleistung der Minister dem Wunsch des Präsidenten nicht entsprechen würde. Präsident hat das Recht, die Kriterien und die Ziele, die seine Minister erreichen müssen, zu bestimmen. Die Regierung bzw. Präsident und die Minister müssen die Völker bedienen. Die Regierung kann damit die Wohlfahrt für die Bürger bringen. Soweit Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, di internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme. Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf Ereignisse zum 25. April. Wir beginnen mit dem Datum des 25. April 1971, an dem eine große Demonstration gegen den Vietnamkrieg in Washington, den USA, stattfand. An dieser nahmen etwa 200.000 Personen teil. Diese Demonstration ist die Reaktion des amerikanischen Volkes auf die Kriegsmaßnahmen seiner Regierung in Vietnam. Dieser Krieg begann im Jahre 1964. Die USA entsandte in diesen Krieg eine 500.000 köpfige Truppe. Zehntausende von den Soldaten kamen dabei ums Leben. Der Pressedruck Proteste vom Inland sowie die wiederholte Niederlage der amerikanischen Soldaten in Vietnam zwangen Amerika im Jahre 1975 die Truppen aus Vietnam zurückzuholen. Wir kommen nun zum 25. April 1980, an dem die USA versuchten, eine Invasion mit Hubschraubern und Flugzeugen in den Iran durchzuführen. Diese hatte das Ziel, die Geisel im Gebäude der US-Botschaft in Teheran zu befreien. Nach dem Sturz von Shah Pahlavi bemühten sich die USA darum, die Iranisch-Islamische Republik, die neu gegründet wurde, zu vernichten. Mit dem Argument, die USA nutzte ihre Botschaft im Iran als Informationszentrum und Aktivität ihrer Spionage, wurde diese mit ihren sich darin befindenden Angehörigen in Geiselhaft genommen. Die US-Regierung plante daraufhin mit verschiedenen militärischen Plänen und dem Geheimdienst eine Strategie zur Befreiung der Geisel. Plötzlich kam aber Sturm in der Wüste im Umkreis der Stadt Taps, die als Stützpunkt der US-Truppe war, auf. Einige Flugzeuge stießen gegeneinander zusammen und verbrannten und es kamen Soldaten dabei ums Leben. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem internationalen Malaria-Tag. Alle Länder weltweit feiern an jedem 25. April den Malaria-Tag, der mit der Unterzeichnung der Deklaration von Abuja am 25. April 2001 von 44 Staatsoberhäuptern, in denen Malaria als endemische Krankheit eingestuft wurde, zusammenfällt. Die Benennung des 25. April als Internationaler Malaria-Tag wurde von der Weltgesundheitsversammlung am 23. Mai 2007 in Genf festgelegt. An dieser Sitzung nahmen 192 Mitgliedsländer der Weltgesundheitsorganisation teil. Malaria ist eine Erkrankung, die vor allem in den Tropen und Subtropen verbreitet ist. Ausgelöst wird sie durch sogenannte Plasmodien, einzellige Parasiten, die durch den Stich der Anopheles-Mücke übertragen werden. Das typische Symptom sind Fieberschübe, die sich mit fieberfreien Intervallen abwechseln oder Wechselfieber. Malaria kann medikamentös behandelt werden und hat dann in der Regel eine günstige Prognose. Unbehandelt kann sie jedoch tödlich verlaufen. Zur Prophylaxe werden ebenfalls verschiedene Medikamente eingesetzt. Lesen Sie hier alles Wichtige über die Krankheit. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendung Im Blickpunkt zum Thema Präsident Joko Widodo ruft islamische Gelehrten auf, die Wirtschaft zu stärken. Die Wirtschaftskluft in Indonesien zeigt eine langsame Verbesserung. Trotzdem bemüht die Regierung, sich weiter darum, diese zu bewältigen. Das sagte der indonesische Präsident Joko Widodo am letzten Sonntag bei der Eröffnung des Volkswirtschaftskongresses 2017 in Jakarta. Der vom Rat Islamischer Gelehrten Indonesiens MUI durchgeführt wurde. An diesem Kongress nahmen islamische Gelehrten, islamische Organisationen und Vertreter der Hochschulen aus ganz Indonesien teil. Ihm zufolge könne das indonesische Wirtschaftswachstum von 5,02% nicht gut verteilt werden. Um eine bessere Verteilung zu erreichen, zertifiziere die Regierung unter anderem die Lebensflächen des Volkes, sagte Joko Widodo, damit dieses einen Zugang zu den Banken haben könne. Die Regierung werde ebenso die Flächen umverteilen, um diese Wirtschaftskluft zu reduzieren. Indonesien habe 126 Millionen Hektar Flächen und etwa 46 Millionen seien registriert. Der Präsident setzt sich zum Ziel, 400 Zertifikate bezogen auf 5 Millionen Hektar in diesem Jahr herauszugeben. Die Regierung werde außerdem 9 Millionen Hektar Fläche an die Bevölkerung verteilen. Die Genossenschaften fordern die Konzession von 20.000 Hektar Flächen, erklärte Präsident Joko Widodo weiter. Der Präsident ruft die islamischen Gelehrten auf, die Wirtschaft zu stärken. Laut dem Koordinationswirtschaftsminister Darmin Nasution liegen die meisten Flächen, die umverteilt werden sollen, außerhalb der Insel Java. Inzwischen bedauerte der Leiter des Rates Islamischer Gelehrten Indonesiens, Ma'ruf Amin, dass klein- und mittelständische Unternehmen, die den größten Teil in der Wirtschaft ausmachten, anscheinend keine Möglichkeiten hätten, sich weiter zu entwickeln. Ihm zufolge könne die Wirtschaftskluft Radikalismus hervorrufen. Der Islamische Rat habe ein Programm entworfen, um die Wirtschaftskluft zu bewältigen. Er hoffe, dass MUI zu einer nationalen gerechten und selbstständigen Wirtschaftsordnung beitragen könne. Das war unsere Sendung im Blickpunkt.
Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Der indonesische Präsident Joko Widodo weihte heute Morgen in dem Industriegebiet in Bekasi, West Java, den Bau der Autofabrik PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia ein. In seiner Rede betonte Präsident Joko Widodo, dass die Investition sehr wichtig für einen Staat sei. Die Regierung müsse deshalb darum weiter sich bemühen, die Investitionen, die direkten Auswirkungen für die indonesischen Bürger bringen, zu vereinfachen, sagte Präsident weiter. Durch die Investitionen werden viele Arbeitsplätze für die Bürger vorhanden sein. Die Autofabrik von PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia kann 16.000 Autos pro Jahr herstellen und hat den Investitionswert im Wert von 5.075 Milliarden US-Dollar. Der Bau der Autofabrik PT Mitsubishi Motor Kramayuda Indonesia werde 3.000 Leute anstellen, fügte Präsident hinzu. Der indonesische Präsident Joko Widodo schätzt die Unterstützung der japanischen Regierung, nicht ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates zu werden. Wie der indonesische Kabinettssekretär Pramono Anung kürzlich in Jakarta sagte, bedankt der Präsident sich bei allen Seiten für die Unterstützung dazu. Verheerhat der japanische Premierminister Shinzo Abe seine Unterstützung für Indonesien zum Ausdruck gebracht, als er Indonesien besuchte. Im Zufolge habe die indonesische Regierung Gespräche mit einigen Ländern geführt, um sie zur Hilfe für die indonesische Position im UN-Sicherheitsrat aufzufordern. Präsident Joko Widodo beobachtet die Entwicklung für Indonesien weiter. Der Leiter des Asiatisch-Pazifischen Pfadfinderkomitees, Paul Parkinson, setzt die Rolle der indonesischen Pfadfinder bei weltweiten Pfadfinderprogrammen. Indonesien besitzt eine Hälfte der weltweiten Pfadfindermitglieder, sodass das Pfadfinderkomitee die indonesischen Pfadfinder sehr respektiert. Dies sagte Paul Parkinson gestern bei der Gipfelkonferenz der Asiatisch-Pazifischen Pfadfinderleiter gestern in Sanur auf Bali. Der Ausschussleiter der Gipfelkonferenz, Brata T. Harjo Subroto, sagte, dass die indonesischen Pfadfinder in der Weltpfadfinderorganisation sehr berücksichtigt werden. Denn Indonesien ist das einzige Land von 162 Mitgliedern der Weltpfadfinderorganisation NSO, das die meisten Mitglieder auf der Welt hat. Im Jahr 2023 setzen sich die indonesischen Pfadfinder zum Ziel, etwa 22,7 Millionen Mitglieder besitzen zu können. Der Leiter des Indonesischen Ulemarats MUI, Kiai Haji Ma'ruf Amin, erklärte gestern in Jakarta vor der Presse der Islamische Wirtschaftskongress, der vom 22. bis 24. April stattfand, sei ein Momentum, die Wirtschaftsbasis der indonesischen Muslimen zu stärken. Der indonesische Ulemarat MUI rufe die Vertretungsbüro von MUI in ganz Indonesien, die Nichtregierungsorganisationen und die islamischen Internatsschulen auf, zusammen zu arbeiten, um die Wirtschaftslage der indonesischen Muslimen zu stärken, sagte Ma'ruf Amin weiter. Wenn die Mikro-, Klein- und Mittelständischen Unternehmen nicht sich vereinigen würde, werde die indonesische Wirtschaftslage nicht stark sein. Die gerechte Wirtschaft Indonesiens, die Wohlfahrt für alle bringen könne, sei deshalb nötig, sagte Ma'ruf Amin weiter. Der Leiter der MUI-Kommission für die Befähigung der muslimischen Gemeinden Indonesiens, M. Azrul Tanjung, betonte, dass die indonesische Regierung die gerechten Wirtschaftsentwicklungsprogramme in ganz Indonesien durchführen müsse. Um das gerechte Wirtschaftswachstum zu verwirklichen, sei der Gesetzentwurf über das indonesische Wirtschaftssystem nötig, fügte Azrul Tanjung hinzu. Die inländische Textilienindustrie setzt ein Ziel, am Ende des Jahres 2017 einen Überschuss im Wert von 5 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Der Leiter der Indonesian Textilienindustrie Association, Ade Sudrajat, erklärte gestern in Jakarta vor der Presse, das Ziel des Jahres 2016 sei, dass nur 4,6 Milliarden US-Dollar erreichte. Ade Sudrajat ist optimistisch, dass Indonesien das Ziel dieses Jahres erreichen könne, da der indonesische Textilienexport in die USA und nach Europa in den ersten 4 Monaten des Jahres 2017 bedeutungsvoll steige. Ade Sudrajat hält diese Leistung für positiv, da Indonesien keinen besonderen Handelszugang in den 2 Kontinenten habe. Der indonesische Textilienexport steige wegen der Verbesserung der Konkurrenzkraft der indonesischen Textilienprodukte, sagte Ade Sudrajat weiter. Der Bürgermeister von Palmarin in Senegal, George Fay, teilte gestern in Dakar dem indonesischen Botschafter in Senegal, Mansur Pangeran Demunsch, der Stadtregierung Palmarin mit, um mit den indonesischen Städten die Städtepartnerschaft durchzuführen. Dies soll dazu dienen, im Landwirtschaft, Technologie, Bildungs- und Tourismusbereich zusammenzuarbeiten, wie die Menschenressourcen sowie die Meeresressourcen zu bearbeiten, Kürzlich machte der indonesische Botschafter in Senegal, Mansur Pangeran, einen Dienstbesuch in Palmarin, um die Möglichkeit zur Zusammenarbeit außer der Stadt Dakar im Wirtschaft- und Handelsbereich zu prüfen. Bürgermeister George Fay brachte vor der Presse zum Ausdruck, die Stadtregierung Palmarin hoffe, dass die Ankunft des indonesischen Botschafters in Palmarin die Zusammenarbeitsmöglichkeit im Wirtschaftsbereich zwischen Palmarin und Indonesien schaffen werde. Bürgermeister George Fay hielt Indonesien für ein modernes Land im Wirtschafts- und Handelsbereich. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 14.104,58 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.205,79 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.274 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist leicht bewölkt bei einer Temperatur von 26 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, wir treffen uns wieder beim Programm Wunderbares Indonesien. Bei dieser Gelegenheit werden wir Ihnen Tanjung Kesirat im Bezirk Gunung Kidul, Yogyakarta, Provinz vorstellen. So bleiben Sie mit uns der Stimme Indonesiens RRI World Service. Außer auf die Kurswelle können Sie unsere Sendung auch über www.vi.co.id hören. Liebe Zuhörer, Gunung Kidul ist ein Bezirk in Yogyakarta. Dieser Bezirk hat eine Natur, die aus Hügeln sowie Bergen besteht und von Kars- oder Kalkgebirge im Süden in Richtung der Insel Java dominiert wird. Er wird in drei topografischen Regionen unterteilt. Die Nordzone liegt 200 bis 700 Meter über dem Meeresspiegel. In dieser Zone können Sie einige schöne Höhlen finden. In der Zentralzone können Sie einige interessante Wasserfälle und kulturelle Reiseziele entdecken. In der Südzone in Gunung Kidul gibt es einige bekannte Strände. Diese Zone wird von einem Kalkhügel in der Form eines Kegels und der Höhe von 300 Meter über dem Meeresspiegel dominiert. Eine dieser Halbinseln ist Tanjung Kesirat mit seinem gleichnamigen Strand. Liebe Zuhörer, der Strand Tanjung Kesirat liegt im Dorf Giri Karto, Becik Bage, Gunung Kidul, Yogyakarta. Vom Stadtzentrum zum Strand ist eine Fahrzeit von etwa 2 Stunden erforderlich. Es gibt keine öffentlichen Verkehrsmittel zum Strand. Wir empfehlen Ihnen, private Fahrzeuge wie Autos oder Motorräder zu nutzen. Tanjung Kesirat bietet maritime Touristenziele und Korallenfelsen, also keinen Strand mit weißem Sand, sondern eine faszinierende Schönheit der natürlichen Landschaft. Liebe Zuhörer, Sie müssen etwa 50 Meter vom Parkplatz zu Fuß gehen, um den Strand Tanjung Kasirat leicht zu erreichen. Es gibt dort viele Baumarten, wie unter anderem den sogenannten Ketepeng an der Klippe. Die breiten Blätter von Ketepeng schaffen eine sattige Atmosphäre. Unter dem Baum können Sie auf einer Bank sitzen, um die kühle Brise und das schöne Panorama der Klippen und Felsen zu genießen. Liebe Zuhörer, bei der Betrachtung der schönen Landschaft in Tanjung Kasirat entlang der Küste haben Sie ein Panorama mit großen Felsen und blaues Meer mit Klippen, die 40 Meter hinunter in das Meer reichen. Wenn Sie Glück haben, können Sie dort auch die festliche Tradition der Sedekah laut beobachten. Es handelt sich dabei um eine Tradition der Opfergabe, die von Palas Angehörigen in Yogyakarta ausgeübt wird. Liebe Zuhörer, das Sommerprogramm Wunderbares Indonesien mit dem Thema Tanjung Kasirat. Wir treffen uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören.
Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimulations, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen, in dem Sie indonesische Vokabeln kennenlernen können. Der Titel des heutigen Unterrichts ist in Augenarzt Teil 2 oder auf Indonesisch die Dr. Mata Bagian 2. Also bleiben Sie mit uns in RRI World Service Voice of Indonesia. Liebe Hörerinnen und Hörer, zuerst möchten wir Ihnen die indonesischen Vokabeln vorstellen, die mit dem Titel des heutigen Unterrichts zu tun haben. Ich werde die Wörter zweimal langsam vorlesen und wiederholen sie noch einmal. Der Augenarzt auf Indonesisch Dr. Mata, Dr. Mata. Tragen auf Indonesisch memakai, memakai. Die Brille auf Indonesisch kacamata, kacamata. Die Kontak Linse auf Indonesisch, lensa kontak, lensa kontak. Si auf Indonesisch, anda, anda. Zu lange auf Indonesisch, terlalu lama, terlalu lama. Warum auf Indonesisch, mengapa, mengapa. noch nicht sich daran gewöhnen. Auf Indonesisch belum terbiasa. Belum terbiasa. Warten. Auf Indonesisch tunggu. Tunggu. Einigen Tag. Auf Indonesisch beberapa hari. Beberapa hari. Ziemlich lang. Auf Indonesisch agak lama. Agak lama. Kaufen. Auf Indonesisch membeli. Membeli. Di optik. Auf Indonesisch optik. Optik. Das Einkaufszentrum. Auf Indonesisch mall. Mall. Dort auf Indonesisch di sana. Di sana. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun zeigen wir Ihnen ein Gespräch als Beispiel für den heutigen Unterricht. Das Gespräch findet zwischen Marie und Herr Müller oder der Augenarzt statt. Wir wollen die Sätze zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und wiederholen Sie noch einmal. Entschuldigung, Herr Müller. Ich möchte keine Brille tragen. Aber darf ich eine Kontaktlinse nutzen? Auf Indonesisch. Dokter, saya tidak mau memakai kacamata. Tetapi bolehkah saya memakai lensa kontak? Dokter, saya tidak mau memakai kacamata. Tetapi bolehkah saya memakai lensa kontak? Ya, es darf. Wenn Sie die Kontaktlinse zum ersten Mal tragen, bitte nicht zu lange. Auf Indonesisch, boleh. Tetapi jika Anda baru pertama kali memakai lensa kontak, jangan memakai terlalu lama. Boleh. Tetapi jika Anda baru pertama kali memakai lensa kontak, jangan memakai terlalu lama. Warum denn? Auf Indonesisch, mengapa? Mengapa? Weil deine Augen noch nicht sich daran gewöhnen. Warten Sie in einigen Tagen. Wenn deine Augen bereits daran sich gewöhnen, dürfen Sie die Kontaktlinse für lange Zeit tragen. Auf Indonesisch, karena belum terbiasa. Tunggu beberapa hari. Setelah terbiasa, boleh memakai agak lama. Karena belum terbiasa, tunggu beberapa hari. Setelah terbiasa, boleh memakai agak lama. Aber Herr Müller, wo kann ich die Kontaktlinse kaufen? Auf Indonesisch. Dokter, di mana saya bisa membeli lensa kontak? Dokter, di mana saya bisa membeli lensa kontak? In den Optiken, die in den Einkaufszentren sich befinden, sind die Kontaktlinse zu kaufen. Auf Indonesisch, die Optik di Mal juga ada. Die Optik di Mal juga ada. Anda bisa membeli di sana. Anda bisa membeli di sana. Oke, vielen Dank. Auf Indonesisch, baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Nations, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Treffen wir uns wieder morgen mit anderen interessanten Themen. Auf Wiederhören.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Nations, RRI World Service. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal möchten wir Ihnen einige Dangdut-Lieder vorstellen. So bleiben Sie uns bei RRI World Service Voice of Indonesia, dass Sie auf der Kurzwelle 9525 kHz oder Livestream www.voe.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. Hören Sie nun ein Lied mit dem Titel My Honey oder auf Deutsch Meine Liebe. Gute Unterhaltung. My Honey, ich will sprechen über uns, wir sprechen über Liebesbeziehung. Das ist eine kurze Lyrik in dem Lied My Honey, das von der Dangdut-Sängerin Rita Alfia gesungen wurde. Dieses Lied wurde von Tegar komponiert. Das Lied My Honey erzählt über eine Frau, die Klarheit über ihre Liebesbeziehung mit einem Mann versichert. Wo die Frau verdächtigte, dass die dritte Frau in ihrer Liebesbeziehung da ist. Das Lied Mahane hat einfaches Lyrikarrangement. Dadurch kann man einfach andenken. Dieses Lied wurde am April 2016 veröffentlicht. Es ist die dritte Liedstellung. Es ist die dritte Single von Vita Alfia. Vorher hat Vita schon zwei Single aufgenommen. Ihre erste Single hat Vita ein Duett mit Nurbayan in dem Lied Pisang Raja oder auf Deutsch Große Banane mit rotlichem Fruchtfleisch. Nurbayan ist ein Sänger und Komponist Dangdutlieder. Bevor wir Vita Alfia näher kennenlernen, hören Sie ein Lied mit dem Titel Pisang Raja oder auf Deutsch Große Banane mit rotlichem Fruchtfleisch. Viel Spaß beim Zuhören.
Tunggu-tunggu kamu pacarku sayang, nanti kamu minang
Die Sängerin, die der vollständige Name Riris Vita Alfia hat, begann ihre Karriere in der indischen Musikwelt. Nachdem sie an dem Dangdut-Gesang Wettbewerb der Akademie 2 teilnehmen. Obwohl sie bei diesem Wettbewerb keinen Erfolg erreicht hat, hat sie aber nicht hoffnungslos. Danach veröffentlichte sie zusammen mit Mahesa das Album dem Titel Lungset. Sie ist in Jember, Ostjava sehr bekannt. Die Lyrik in dem Lied Pisang Raja hat zwei Sprachen, auf Indonesisch und Javanisch. Vita singt dieses Lied auf Indonesisch und Norbayan singt auf Javanisch. Dieses Lied ist sehr populär und Vita Alfia bekannter geworden. Liebe Zuhörer, zum Schluss unserer Programm Musikregenbogen hören Sie ein Lied von Vita Alfia mit dem Titel Vitamin Cinta oder auf Deutsch Liebesvitamin. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal im gleichen Programm.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, Connecting, Dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15150 oder 95 und 11785 kHz oder audio on demand indi.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.